conspector egum, et non confundebar, et meditabar in mandatis tuis, quod ilexini.
Februar 2020, Markus 6, 14 bis 29. In jener Zeit hörte der König Herodes von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden, und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere, er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte ihm gern zu. Eines Tages ergab sich Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »Den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn ins Grab. Das heutige Evangelium stellt uns die traurige Tatsache vor Augen, dass der Prophet, der im Auftrag Gottes redet, den Mächtigen im Wege steht. Diese sind häufig in Gefahr, sich selbst gesetzt zu sein und sich nicht mehr Gott unterzuordnen. Eine Vermessenheit, welche früher oder später auf diejenigen zurückfällt, die so handeln, wenn sie nicht umkehren. So sehen wir die traurige Gestalt des Herodes, der sich von der Erotik der Tochter der Herodias blenden lässt und dann zu feig ist, vor allen Gästen seinen Schwur zurückzunehmen, als das Mädchen, verführt von ihrer ruchlosen Mutter, den Tod des Johannes fordert. Wir hören weiter von der Hinterlist der rachsüchtigen Herodias. All dies steht im krassen Gegensatz zu Johannes dem Täufer, der sich dem Gesetz Gottes verpflichtet weiß und sich nicht scheut, vor den Mächtigen sein Zeugnis abzulegen. Es ist eine schwere Aufgabe der Propheten, das Wort Gottes zur Geltung zu bringen und darauf hinzuweisen, wenn gegen die Weisung des Herrn verstoßen werden. So ist es ein Dienst der Demut, der nur von Gott selbst in seiner Tiefe ausgelotet ist und von ihm her den wahren Lohn empfängt. Auf der Erde kann dieser Dienst sehr leicht den Verlust des Lebens mit sich bringen, wie wir es bei Johannes ja hören. Der Wahrheit zu folgen, seinen unwiderruflichen Geboten zu gehorchen und sich unter diese Gebote zu stellen, das ist für uns Katholiken eine zu verwirklichende Berufung. um auf unsere Weise zu einem prophetischen Zeichen dieser Welt zu werden, zum Salz der Erde. Was ist aber, wenn das Salz der Erde schal wird? Was wäre, wenn wir Katholiken uns von der Wahrheit des Evangeliums entfernen und nicht mehr die Lehre der Kirche beachten? Was wäre, wenn wir mehr auf die Mächtigen dieser Welt hören und uns dem Geist dieser Welt anpassen? Könnten wir uns dann noch als Katholiken bezeichnen? Wenn ich diese Frage im Kontext des heutigen Evangeliums stelle, dann sehe ich mich verpflichtet, leider allen, die uns zuhören, von einer sehr traurigen und schmerzhaften Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland zu berichten. In ihr hat für einen geplanten Zeitraum von 2 Jahren eine Synode begonnen, in der Bischöfe zusammen mit Laiengremien den zukünftigen Weg der Kirche in Deutschland diskutieren und bestimmen wollen. Es kommen dabei jene Themen zur Sprache, die schon lange im Untergrund gärten und nun offen thematisiert werden. Eine neue Sicht der Sexualmoral, Segnung zum Beispiel von homosexuellen Paaren, Befürwortung der Zulassung von Frauen zu geistlichen Ämtern und so weiter. In der Folge von Amoris Laetitia ist es dann auch die Zulassung von Menschen zur Heiligen Kommunion, die eine zweite intime Verbindung eingegangen sind, obwohl die sakramentale Ehe noch besteht. Es ist der scharfsichtigen Beobachtung von Weihbischof Athanasius Schneider zuzustimmen, der in einem Kommentar in Katnet, einem österreichischen Internetportal, dazu schrieb. Beim synodalen Weg geht es letztlich um den Versuch, Glaubensirrtümer mit ihrer entsprechenden sakramentalen und pastoralen Praxis, welche bereits jahrzehntelang das Leben der katholischen Kirche in Deutschland geistlich zersetzt haben, nun auch offiziell zu bestätigen. Kardinal Müller, der ehemalige Glaubenspräfekt, übt ebenfalls scharfe Kritik am synodalen Weg. Er sagt, im suizidalen Prozess hat die Mehrheit beschlossen, dass ihre Entscheidungen auch dann gelten, wenn sie der katholischen Glaubenslehre widersprechen. Ich möchte jetzt nicht auf die Themen eingehen, welche die Synode verhandeln wird, da noch keine Beschlüsse gefasst sind. Die Zielrichtung ist allerdings klar. Denn wir beobachten schon lange in Deutschland und auch in anderen Teilen der Weltkirche, dass ein Modernisierungsprozess angestrebt wird, um die Kirche mit dem Denken und Empfinden der Welt in Einklang zu bringen. Doch gilt es gut zuzuhören und zu erfassen, welche Bedeutung dem folgenden Satz zukommt, der für diesen synodalen Weg nun steht. Wir hören genau hin. Die Mehrheit hat beschlossen, dass ihre Entscheidungen auch dann gelten, wenn sie der katholischen Glaubenslehre widersprechen. Es ist eine für einen gläubigen Katholiken unfassbare Aussage, die Kardinal Müller in Bezug auf die Synode so kommentiert. Es ist eine selbsternannte Versammlung, die weder von Gott noch den Menschen, die sie angeblich vertreten, autorisiert ist. Setzt die Verfassung der Kirche göttlichen Rechts, die auf dem Wort Gottes in Schrift und Tradition beruht, außer Kraft. Um es deutlich zu sagen, wir haben demnach in der katholischen Kirche in Deutschland eine Situation, in der eine Versammlung von Bischöfen und Laien sich selbst ermächtigt hat, Beschlüsse fassen zu können, die der Glaubenslehre widersprechen. Jeden Katholiken, dem die Kirche am Herzen liegt, müsste dies aufwecken. Quo vadis, katholische Kirche in Deutschland? Dieser Weg führt in die Abtrünnigkeit. Noch in eigener Angelegenheit, ich verweise auf meinen Blog, der sich kritisch mit dem Thema globalen Erziehungspakt auseinandersetzt, zu welchem Papst Franziskus am 14. Mai 2020 eingeladen hat. Auch das Thema des synodalen Weges in Deutschland wird dort noch intensiver zur Sprache kommen.
Der Eingangsvers besingt einen Teil des 119. Psalmes. Vor Königen will ich Zeugnis von dir ablegen, ohne mich je zu schämen. Ich will nachdenken über deine Gebote, denn ich liebe sie gar sehr.
Loque bar de testimonis tuis in conspecture. et non confundebar, et meditabar in mandatis tuis, quae dilexini.